Garderobe-Talk. Tauch ein in die Geschichten von unseren Rising Stars und erfahre mehr über Sportlerleben mit euren Hosts, der Anna und der Gras.
Also, Freunde von der Sonne, wir sind hier jetzt bei der zweiten Episode von Garderobe-Talk. Wir sind wieder zurück und haben auch heute einen neuen Gast bei uns. Wir freuen uns sehr darauf, heute können wir ein bisschen mehr über ihn erfahren und auch, was er zu erzählen hat. Wir danken euch auch schon mal fürs Feedback und für euren Support von der letzten Folge. Wir haben uns sehr darüber gefreut und nehmen uns das auf jeden Fall zu Herzen. Und darum wollen wir gar nicht mehr lange warten, sondern unseren zweiten Gast begrüßen, und zwar den Philipp Steiner. Herzlich willkommen bei uns, willkommen. Philipp.
Danke vielmals, was für die Einladung.
Sehr gerne. Also, man würde doch gerade mal sagen, stell dich doch gerade mal vor, wer bist du überhaupt und was läuft momentan so bei dir? Ja.
Sehr gerne. Also, meinen Namen kennt ihr schon. Ich fahre BMX Racing. Viele kennen das BMX wahrscheinlich so ein bisschen von Tricks, Freestyle, Salz und so weiter. Das mache ich alles nicht. Ich kann es auch nicht. Bei uns, unser Sport, der ist so ein bisschen aufgebaut wie Skicross. Wir sind einfach 8, die gegeneinander fahren, über eine Piste mit Hindernissprüngen, die 5 bis 10, 13 Meter gross sind. Und bei uns geht es einfach um Geschwindigkeit. Und der, der als erstes die Ziellinie überquert hat, gewonnen. Eine Runde geht ungefähr 30 Sekunden. Das ist ein voller Sprintsport. Sonst, ich bin in Vinti aufgewachsen, wohne immer noch in Vinti und habe letzten Sommer Sport-KV abgeschlossen mit Berufsmatur. Und jetzt, diese Saison, mache ich jetzt nichts mehr nebenbei. Also gerade bin ich nur am Spörteln und arbeite so ein bisschen auf Paris den Sommer an, also die Olympischen Spiele. Dort bin ich jetzt im erweiterten Selektionsprozess. Und am 5. Juni kommt der Selektionsentscheid und dann sieht man dort, wer an die Olympischen Spiele geht. Und bis dann wird es ein bisschen spannend.
Wow, also in dem Fall läuft im Moment gerade mega viel bei dir.
Ja, die Saison ist auf Hochtour am Laufen. Ja.
Von wann bis wann geht die Saison?
Normalerweise geht eigentlich die Saison von Anfang März, Mitte März bis Ende September, Anfang Oktober. Wegen der Olympischen Spiele dieses Jahr ist einfach die ganze Saison vorverschoben worden. Die Spiele starten Ende Juli. Das heisst, der Internationale Veloverband hat bei uns entschieden, dass eigentlich die ganze Saison führen verschoben wird, mit zum einen Europacups, Weltcups, WM, EM und so weiter, dass man dort einfach sich auch noch qualifizieren oder Punkte kann sammeln für die Nation und auch für sich selber als individueller Fahrer. Darum ist die Saison schon im Februar gestartet in Neuseeland und Australien und ist dann eigentlich auch schon fertig vor den Olympischen Spielen. Nachher gibt es schon ein paar Rennen, aber die sind nicht mehr so wichtig dann.
Okay, also das heisst, deine Off-Season ist verkürzt worden. Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass sich die Erholung irgendwie anders ausgewirkt hat?
Also die Off-Season ist auf jeden Fall verkürzt worden. Bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir uns dort drin erholen, sondern eher ein bisschen vorbereitet auf die nächste Saison. Sprich, man hat weniger Zeit gehabt das Mal. Und ja, jetzt bei uns in der Schweiz ist es nicht so schlimm, aber im Winter eben ist es doch kalt und dann wird die Vorbereitung auch immer ein bisschen anders sein. Aber, ich sehe das immer so ein bisschen als Aber, es ist, wenn man halt im Winter durch trainiert, dann ist es ein bisschen härter, dafür ist es nachher bis Saisonbeginn wieder ein bisschen einfacher und schöner. Ich habe das aber dieses Jahr ein bisschen anders gemacht. Ich bin Mitte Dezember schon auf Neuseeland übergeflogen mit einem Kollegen und habe dort dann meine ganze Saisonvorbereitung gemacht und dort war halt Sommer. Das war sehr schön, ja, so cool. Im Winter überspringen.
Sehr geil. Gibt es einen Grund, also warum das in Neuseeland, Australien ist, oder ist das so ein bisschen überall? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe das Gefühl, dass sie Neuseeland und Australien genommen haben, weil es eben so früh war im Jahr. Sonst normalerweise oder schon sehr, sehr lang. Ich glaube, im 2011 war eine Weltmeisterschaft in Neuseeland. Und das war das letzte Mal, wo ein internationales Rennen dort war. Oder ein Weltcup. Oder WM. Und das andere ist einfach die Jahreszeit, oder? Weil dort war Sommer und darum super, zum ein Event zu halten. In Europa halt schon ziemlich kalt und wahrscheinlich ist das auch noch ein Grund.
Schwierig. Findet man die Rennen immer draußen statt? Gibt es auch so Indoor-Bahnen?
Es gibt eine in Manchester. Ja. Dort hat es auch schon Weltcups drauf gegeben. Die ist eigentlich eine super Bahn und das Nationalteam der Engländer, die trainieren dort drin. Das Problem ist halt, wenn man nur dort trainiert, dann hat man die ganzen wetterbedingten Faktoren nicht.
Klar.
Das heisst, nachher an einem Weltcup oder an einem wichtigen Rennen, das draußen ist, kann es dann halt sein, dass man sich ein bisschen drin verheddert und dann plötzlich auf den Wind nicht klarkommt. Aber sonst die meisten Rennen, die sind draußen, weil es einfach sehr teuer ist, um irgendwie eine Halle über so eine grosse Piste zu bauen.
Klar. Mach nur.
Du hast ja erzählt eben von den Olympia-Selektionsverfahren und so. Also, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das gerade? Und anhand von was wird eigentlich entschieden, ob man dort mitmachen kann?
Entschieden wird es durch den Verband, durch den Verbandstrainer. Das erste Mal geht es darum, wie viele Nationen überhaupt darf schicken. Es gibt beschränkte Plätze. Bei den Herren und bei den Frauen sind das je 24 Athleten. Das ist mega wenig. Normalerweise an Ich vergleiche immer ein bisschen zum Weltcup, weil das ist so ein bisschen das Höchste, oder?
Ja.
Dort kann sich eigentlich jeder anmelden, den es gibt. Und nachher gibt es meistens Achtelfinale, sprich über 64 Fahrer, blöd gesagt. Amig sind wir so ein bisschen zwischen 70 und 90, hätte ich gesagt. Und an Olympischen Spielen sind es nur 24, die dürfen gehen. Und für das ist es, dass die Nationen, das heisst, alle Fahrer eigentlich von der Nation, die am Weltcup Punkte sammelt, wird alles zusammengezählt und so wird das Nationenranking aufgestellt. Und Top 2 im Nationenranking, die dürfen 3 Plätze schicken. Dann Platz 3 bis 5 dürfen 2 Fahrer schicken und nachher nur noch einen bis zum 10. Platz.
Wow.
Ich habe das mal durchgerechnet. Das sind eigentlich dann nur 17. Und krass. Nicht 24. Drum, ich habe mich dort dann auch nicht mehr informiert. Was ich einfach weiss, ist, bei uns in der Schweiz, wir sind auf dem 3. Platz, heisst, okay. Wir haben 2 Fahrer plus einen Ersatzfahrer, der mitgehen darf. Und der macht alles genau gleich mit. Einfach, wenn jetzt nichts passiert während Olympia im Training, während des Spiels, dann fährt er nicht am Wettkampf dann von den Olympischen Spielen. Und das ist auch so ein bisschen der Platz, wo ich jetzt noch so ein bisschen darum kämpfe.
Ja.
Die ersten 2 haben sich recht abgespalten mit ihren Erfolgen. Also die sind wirklich mega gut gefahren jetzt in der Selektionsperiode für dieses Spiel. Und es wird schwierig, um die noch einzuholen. Darum geht es bei mir jetzt so ein bisschen um den Ersatzfahrer. Und das fände ich eigentlich auch schon. Also, ich fände es super geil, könnte den Sommer auf Paris gehen. Und in Anführungs- und Schlusszeichen nur als Ersatzfahrer. Für mich wäre es einfach voll, zum die Erfahrungen mal sammeln, Olympia-Erfahrung mitnehmen. Dann vielleicht für Los Angeles. Oder?
Voll cool. Und was machst du jetzt so speziell? Machst du irgendetwas speziell anders, wo dich auf Olympia vorbereitet, als jetzt zum Beispiel auf eine normale Weltmeisterschaft?
Ich glaube, man sollte, also wenn etwas funktioniert, dann sollte man es nicht ändern für irgendetwas anderes. Und bei mir hat zum Beispiel letzte Saison sehr gut funktioniert. Klar, es ist eine andere Kategorie, sind jetzt in der Elite, ist nochmal alles viel, viel anders. Und man startet eigentlich wie so ein bisschen neu in eine Kategorie. Was ich jetzt anders gemacht habe, aber das war nicht wegen Olympia, sondern das hat sich jetzt einfach so ein bisschen ergeben, ist, dass ich momentan nicht arbeite und nur den Sport mache. Ich habe gemerkt, dass mir das Arbeiten einen sehr guten Ausgleich gegeben hat. Darum bin ich jetzt auch so ein bisschen auf der Suche, dass ich wieder irgendwo ein bisschen arbeiten kann. Natürlich, das andere ist der finanzielle Aspekt. Und weil BMX ein Randsport ist, braucht das natürlich auch. Und das andere, was ich vorher angesprochen habe, ist der Ausgleich. Weil sonst denkst du sehr viel oder denkst eigentlich die ganze Zeit an Sport und das kann dann halt sein, dass man sich in diesen Gedanken verliert. Und darum eben zu deiner Frage gross etwas anderes probiere ich nicht zu machen für jetzt irgendwie eine Selektion oder irgendetwas anderes. Ich probiere eigentlich einfach so ein bisschen das Beste anprüfen.
Das ist doch super.
Du hast ja erzählt, dass es sehr also kostenaufwendig ist, eigentlich auch BMX-Fahren und so. Mhm. Ich habe gesehen, irgendetwas von FS Collective. Ich bin nicht ganz sicher, genau, was es ist. Willst du uns genauer darüber erzählen? Oder so ein bisschen, was es genau ist?
Ein bisschen Eigenwerbung.
Hey, sehr gerne, ja. Cool, hat er das gefunden. Mega, ja. Also das FS Collective, das ist entstanden nach meinem U23-Weltmeistertitel letzten Sommer. Weil wir haben gedacht, hey, das ist ein super Moment, wo man so ein bisschen Sponsoring und ein bisschen Finanzierung antreiben können. Und durch das habe ich mein Vater mit 2 anderen und mir das FS Collective gegründet. Das ist ein Supporterverein, Member Club, wie auch immer. Und dort kann man dann verschiedene Abos wie lösen für ein Jahr. und kommt dann so ein bisschen Goodies zurück über. Und das Ziel ist eigentlich, mich finanziell zu unterstützen, wenn man das Gefühl hat, hey, ich finde es ein geiler Sport und will ihn auf seinem Weg und auf meiner Karriere, auf meinem Weg unterstützen, ist das eine Möglichkeit, eigentlich ein bisschen Geld zu spenden. Und das Ziel natürlich dort ist, um viel zu finden, wo eher einen kleineren Betrag einzahlen, eben, es geht von 100 bis 500 Franken. Und also jetzt ein bisschen als Richtwert, meine Saison kostet um die 50'000 Stutz.
Oh wow, das ist krass, das ist viel.
Ja, ja, es ist eigentlich die ganze Reiserei ist mega teuer.
Also mehr einfach die Flüge und so das. Und was sind so Startkostenmäßig?
Die sind jetzt verhältnismäßig nicht so teuer. Es kommt darauf an, was für ein Event das ist. Ja. Europa Cup kostet, glaube ich, 75 Stutz pro Tag und sind immer zwei Tage. Weltcup 125. Dort um an die Dämme drehen. Okay.
Aber übernimmt das ja nicht der Verband irgendwie? Also weißt du, die Startkosten und so? Da musst du die auch alle selber stemmen?
Das kommt auch wieder von Fahrer auf Fahrer drauf an. Bei den nicht professionellen Kategorien, das heisst bis 15, 16, genau, also eigentlich Junioren, U23 und Elite, dort kann es sein, dass man die Startgebühren, die Unterkunft und so weiter zahlt bekommt. Das ist meistens an der Weltmeisterschaft, weil dort kann man nur selektioniert werden in diesen Kategorien. Und sonst musst du einfach eigentlich der Beste sein von deiner Nation, damit du immer selektioniert wirst für die Weltcups. Aber Europacup, die musst du eigentlich immer selber zahlen, die Reise selber zahlen, Unterkunft, Verpflegung.
Krass. Ja, ist echt krass. Ja. Crazy.
Ja, ja. Gell, eben. Im Randsport ist es so schwierig, zum so viel Geld sammeln, vor allem wenn du die ganze Welt reist für den Sport.
Aber mega cool, habt ihr da so etwas können aufgleisen?
Ja, natürlich. Also es ist jetzt so ein bisschen, immer noch so ein bisschen, ja nein, Aufbau schon nicht. Langsam rollt es jetzt ein bisschen, aber ich muss mich glaube noch ein bisschen mehr anstrengen beim Werbung damit machen.
Also alle da draußen, ich wüsste, Member werden.
Unbedingt unterstützen.
Ja, natürlich. Ich würde mich sehr darüber freuen.
Können sich da auch andere Sportler bei euch melden, dass sie da mitmachen könnten?
Bei was?
Bei eurem Projekt. Oder ist das wirklich eigentlich fürs BMX gedacht?
Oder auch für dich selber?
Ja, ja. Also okay. Ziel ist, mich finanziell zu unterstützen. Okay. Und ist das ein bisschen auf mich abgestimmt. Und das heisst auch darauf, dass man das eigentlich für mich ist.
Ja.
Okay. Aber ich meine, wenn es irgendjemand gibt, der sagt, hey, ich will das auch mal probieren, dann kann man sich sehr gut sich einfach mal auf der Website informieren oder ein bisschen durchschauen, wie ich es gemacht habe. Und vielleicht inspiriert es den einen oder den anderen.
Wohl, also du sagst ja selber, eben BMX ist ein Randsport. Ja, wie ist es denn dazu gekommen, dass du selber das hast wollen machen? Hat dich irgendjemand inspiriert? Oder? Also ich meine, ist ja nicht so also gewöhnlich, dass jemand sagt, ja, ich will jetzt BMX-Fahrer werden.
Ja, klar, gute Frage. Also, ganz angefangen hat damit, dass ich mit zwei schon angefangen habe mit Velofahren. Normales Velofahren. Und bin dann immer mit meinem Vater vor allem durch die Wälder mit dem Velo. Und bei mir in Winterthur hat es eine BMX-Bahn und jetzt sind wir zufällig vorbeigekommen, als ich 5 war. Und die ist öffentlich für alle. Darum bin ich jetzt erst mit dem normalen Velo drüber gefahren. Und es hat mir viel, viel mehr Spass gemacht, wie einfach auf der Straße über Teer oder vielleicht auch mal ein Kiesweg oder so fahren. Weil die Höger und so ein bisschen der Speed und auch die Sprünge, die machen mir jetzt auch noch viel mehr Freude, wie einfach normal irgendwo rumfahren mit dem Velo.
Ja, und nachher hast du einen Verein gesucht, oder? Oder bist du einfach so ein bisschen selber noch ein bisschen umeinander gefahren und dann hast du wie hast du einen Verein gefunden? Oder gibt es überhaupt so viele Vereine in der Schweiz für das BMX?
Ja, also einen Haufen gibt es nicht, aber eigentlich so ein bisschen in jeder Region gibt es schon eine Bahn und einen Verein. Und eigentlich bei jeder Bahn gibt es einen Verein dazu. Also in Vinti bin ich auf die Bahn gegangen und dort hat es dann das Clubhaus gehabt mit Flyer und so weiter, wie man sich anmelden kann. Und das ist eigentlich ganz einfach gewesen. Es gibt wie eine BMX School. Dort gibt man eben Interessenten an, wo man den Sport ausprobieren will. Und dann kommst du das ganze Velo-Material rüber. Und dann hast du irgendwie 8 Training und so weiter. Und erst nachher muss man sich wie entscheiden und dann das Zeug kaufen. Weil sonst eben, wenn jetzt so ein kleines Kind sagt, hey, ich will das jetzt mal probieren, und dann müssen die Eltern alles kaufen. Und nach 2 Runden schießt das Kind an. Ja, hast wirklich viel Geld liegen lassen für nichts dann.
Wie viel kostet denn so ein BMX-Velo?
Also jetzt für die Kleinen kannst du das komplette Velo kaufen für 500 Stutz.
Ja.
Und ja, je nachdem dann, wie hoch das du raus willst, brauchst du schon noch ein bisschen mehr. Mein Velo kostet Das hat einen Wert von 7'000 Stutz.
Wow. 7'000 Stutz, ist crazy.
Ja, und es ist nicht viel dran.
Und Prozessor brauchst du ein Velo?
Ich habe zwei.
Ja.
Einfach zwei identische, falls mal an einem Wettkampf irgendetwas passiert, dann kann ich eigentlich das Velo gerade tauschen. Das kann noch sehr praktisch sein dann.
Aber das brauchst du in der Freizeit nicht, oder?
Nein, mit dem wir würden schämen mit dem BMX im Wettstand.
Imagine, so durch den Wind auch mit dem BMX.
Nein, das brauche ich nur zum Sport machen. Also, was teuer ist, ist halt einfach das Material. Bei mir ist eigentlich fast alles aus Carbon und drum. Das kostet halt.
Aber wie ist so also der Weg, also dass du nachher so also profimäßig einfach so das, was du jetzt machst, machen? Weil ich meine, eben wie du sagst, als Kind, du meldest dich bei dem Club an und nachher, also wie verläuft denn das Ganze, bis du selektiert wirst und nachher kannst du vielleicht eben an der EM, WM mitmachen und so?
Also was geil ist, auf das komme ich gerade. Also zum Anfangen löst du eigentlich zuerst eine Clubmitgliedschaft, die du hast. Und nachher, ich glaube, mit der musst du bei Swiss Cycling, eigentlich beim Nationalratverband, auch eine Mitgliedschaft lösen, eine Lizenz lösen. Und mit dieser Lizenz kannst du dich dann eigentlich an alle Wettkämpfe anmelden. BMX, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist eigentlich die einzige Radsportart, wo es auch schon eine Weltmeisterschaft gibt für die Kleinen.
Echt? Vielleicht
haben sie es jetzt geändert, aber als ich noch jung war, hast du mit 7 an WM.
Okay.
Das ist crazy. Ja. Aber du schon mit 7-Jährigen, also dann dich vergleichen oder mit
Eltern? Ja. Nein. Okay. Dort, bis 16 ist immer der einzige oder der eigene Jahrgang gewesen. Pro Jahrgang hat es eine Kategorie gegeben. Und dann hast du auch keinen Titel bekommen, wenn du dort gewinnst. Also du kommst das Trikot, das farbige Trikot, also man nennt es ein Regenbogen-Trikot, Rainbow Jersey, wie auch immer, das kommst du nicht über. Das kommst du erst ab Junior oder 23 in der Elite über. Vorher bist du einfach Sieger von deiner Kategorie und du stehst auch nicht auf das Podest auf, sondern es ist eigentlich wirklich recht so ein bisschen niedrig gehalten. So. Weil es gibt so ein paar Spezialisten, die finden es super geil, wenn sie dort irgendwie bei Senate Boys 7 gewonnen haben und nachher drucken sich selber so ein Trikot und eigentlich kannst du das nicht bringen.
Ja. Du hast uns vorher schon ein bisschen über das Trikot erzählt. Du hast gesagt, eben, du bist der Einzige, der im Moment mit dem fahren darf.
Jein. Jemand anderes in der U23 bei den Herren darf jetzt nicht mit zu einem fahren,
ja.
Weil der Titel noch mir gehört bis zu der WM. Die ist in 3 Wochen oder so. Nein, in einem Monat. In einem Monat ist die WM und bis dahin gehört mir so ein bisschen der Weltmeistertitel.
Ja.
Weil ich jetzt aber in der Elite fahre und ich den U23-Weltmeistertitel habe, darf ich das Trikot nicht anhaben an einem Wettkampf, wenn ich bei der Elite fahre. Mhm. Es gibt aber den Junioren-Weltmeister und die Junioren-Weltmeisterin. Die sind dieses Jahr auch noch Junioren und die fahren dieses Jahr an Junioren-Wettkämpfen auch mit dem Trikot. Also die müssen damit fahren. Der Elite-Weltmeister auch, die Elite-Weltmeisterin auch. Aber bei mir ist es jetzt halt eben so ein bisschen komisch, so ein bisschen blöd, weil ich jetzt aufgestiegen bin in die höhere Kategorie und darum darf ich mit dem nicht fahren. Aber niemand anders, sonst ja, das stimmt.
Okay, also nachher musst du das zurückgeben oder darfst du es behalten und darfst es einfach nicht mehr anlegen?
Also ich könnte jetzt im Training schon noch damit fahren.
Ja.
Aber ja, dort scheidet sich so ein bisschen die Meinung. Also ich finde eben, ich bin jetzt in einer anderen Kategorie. Es hängt bei mir zuhause auf jeden Fall. Die Medaillen hängen auch zuhause im Zimmer. Weil es einfach mega, mega schön ist, um sich zurück daran zu erinnern.
Klar.
Aber jetzt so ein bisschen rumprallen, weil das kannst du eben schon eigentlich, mache ich jetzt nicht, eben weil ich einfach in einer anderen Kategorie jetzt bin.
Aber wie ist es denn gekommen, dass du eine Kategorie wechseln konntest? Weil du warst ja vorher U23 gewesen und du bist ja erst 19, also wie kommt das denn, dass du hast können wie in die Elite aufsteigen?
So ein bisschen der, blöd gesagt, normale Werdegang jetzt bei uns ist, wenn du 15, 16, dort fährst du noch auch von einem kleinen Starthogen drauf. Bist du darum nicht so schnell. Und ab den Junioren, wenn du dich entscheidest, um diese Kategorie zu fahren, wird der Start 8 Meter hoch. Und unten, wenn du eigentlich runterfährst, also bist du in 2 Sekunden bist du unten und bist etwa auf 60 km/h.
Wow.
Und neben Ellenbogen an Ellenbogen mit 7 anderen fahren. Und dann springst du gleichzeitig und so weiter. Ab dort ist dann so ein bisschen, ja, wird es ein bisschen anders. Aber nach den Juniorenjahren hat man seit oder vor 4, 3 Jahren hast können, oder hast müssen, besser gesagt, direkt in die Elite rauf. 2022, wenn das jetzt irgendwie so Leute aus meinem Sport was kennen, ich habe keine Ahnung. 2022 hat es das erste Jahr gegeben, wo es zu 23-Kategorie gegeben hat.
Ja.
Und vorher bist du direkt von der Junioren in die Elite gegangen. Und dort ist einfach für die einen ist der Anschluss sehr schwer gewesen. Also ist ja verständlich, oder mit 19 musst du nachher nicht plötzlich gegen die Besten der Welt fahren. Für das haben sie zu 23-Kategorie geführt. Bei allen anderen Radsportarten hat es eigentlich auch schon gegeben, einfach bei uns noch nicht. Und darum, letztes Jahr bin ich das erste Jahr in der 23 gewesen. Dort gerade Weltmeister geworden und dann habe ich mit dem Trainer so gesagt, hey, look, eigentlich habe ich jetzt ein bisschen das erreicht in dieser Kategorie, wo, oder so fast das Höchste erreicht. Weltcup-Gesamtsieg wäre natürlich sicher auch cool gewesen, aber dort bin ich sehr, sehr weit davor weg gewesen. Und darum haben wir einfach gesagt, hey, look, ich fahre nächstes Jahr in die Elite, ich gehe dort jetzt rauf. Das kannst du einfach so machen, musst einfach Elite-Lizenz lösen und dann musst du dich anmelden. Und schlussendlich ist das Ziel eigentlich in der Elite gut sein und nicht in der 23.
Also das heisst, ich meine, du bist jetzt ja schon der jüngste Finalteilnehmer gewesen, du 23, stimmt das, oder? Ja. Also das heisst, es ist vor 2022 sind dort die Altersunterschiede noch grösser gewesen?
Ja. Ja, voll. Oh, wow. Also eben, gell, du bist dann aus dem Juniorenjahr gekommen und mit 19 bist du dann gerade eben gegen die Besten von der Welt gefahren, die 26, 30 sind. Und es gibt einen, der momentan Olympiasieger, das ist ein Holländer, der ist Junioren-Weltmeister geworden mit 18, ist nachher in der nächsten Saison in der Elite gefahren, wegen seinem Alter,
ja,
und ist mit 19 gerade nochmal Weltmeister geworden in der Elite.
Krass. Oh, wow.
Also so Sachen gibt es schon. Es gibt auch sehr viel, nein, nicht sehr viel, es gibt ein paar Junge, die sehr schnell schon in der Elite mega gut vorne mitfahren. Und in meinem Jahrgang zum Beispiel gibt es zwei, die sind letztes Jahr nicht in der 23 gefahren. Die sind direkt von der Junior in die Elite.
Ja.
Und der eine hat auch schon 2 oder 3 Weltcup-Finale gefahren. Also das ist wirklich, das ist mega gut.
Crazy. Aber was war das für dich für das Gefühl, wo du ja, also 23 Weltmeister geworden bist?
Das ist unbeschreiblich. Ich kann mich nicht mehr an den Lauf selber erinnern. Ich glaube, das war, weil ich so voll im Fokus war. Und das braucht es halt bei uns, oder? Weil innerhalb von diesen 30 Sekunden kannst du keinen Fehler erlauben und darum musst du einfach voll im Fokus sein und alles abrufen, was geht. Und ich glaube, das ist auch also der Grund, dass ich keine Ahnung mehr habe, was in diesem Lauf passiert ist im Finale. Ich weiss noch, wie ich ins Ziel gefahren bin. Die letzten paar Meter weiss ich wieder. Dann habe ich einfach geschrien und die Welt verstanden.
So geil. Aber ja, also ist es nicht eigentlich voll auch ein gefährlicher Sport? Also so, wenn ich so die Videos sehe, ich habe jetzt ein paar geschaut, eben, bevor du gekommen bist und so. Und ich bin schon easy geflasht gewesen, weil es sieht eben so mega schnell aus und es hat auch mega viel, sag ich mal, Hindernisse eigentlich auch auf dieser Strecke. Also, ja.
Ja, genau. Das stimmt schon. Es ist ein Risikosport, weil zum Beispiel jetzt beim Skifahren oder so bist du viel schneller wie bei uns, aber halt allein. Und dort ist es meistens so ein bisschen dein eigener Fehler. Und bei uns kann es halt sein, dass irgendjemand vor dir ausrutscht und mit jemand anderem zusammenkommt und nachher bist du halt da gewesen.
Ja.
Weil ausweichen wird schwierig, wenn es schnell geht. Und es kann ab und zu schon recht grusig werden, wenn du eben mit 50, 60 einfach in eine Wand reingehst.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Hast du schon mal so etwas erlebt?
Hey, ich bin mega gut weggekommen bis jetzt. Ich bin, also klar bin ich ja schon umgekehrt, aber eigentlich immer nur so ein bisschen mit Prellungen davon gekommen, Schürfungen gehören dazu. Gebrochen habe ich mir noch nie richtig etwas im Sport. Also jetzt im BMX kann man im Kraftraum mal etwas gebrochen.
Was hast du denn gemacht?
Ja, es ist eine blöde Geschichte. Also eigentlich heisst es ja immer, im Krafttraining musst du schauen, dass du eine schöne Form hast, damit dich nicht verletzt. Und ich bin dort eigentlich auch super betreut. Also ich bin so happy mit meinem Gym und mit meinem Trainer und allem. Es ist mega geil. Und ich setze voll drauf, aber zwei Jahre, die vergessen wir langsam. Vor ein paar Jahren, in meinem ersten Juniorjahr, haben wir eine Übung gemacht. Und dann habe ich das Gewicht nicht geschafft. Und nachher ist mein Ego so ein bisschen raus. Und dann habe ich gedacht, ich reise jetzt einfach einmal. Und es sind Cleans. Sagt dir das etwas?
Nein.
Also es ist, wenn du hast die Langhantel, die ist am Boden.
Ja.
Und nachher stehst du eigentlich mit deren auf. Mhm. Und nachher machst du es so explosiv, dass du eigentlich das Gewicht bis auf die Schulter kannst nehmen.
Aha, ja. Yeah.
Und ich habe dort ein bisschen fest und falsch gezogen, vor allem am Anfang. Und dann habe ich mir einen Wirbelfortsatz gebrochen. Also eigentlich schlimm war es nicht, aber die Muskeln, die halt am Fortsatz angemacht waren, die haben so fest gezogen, dass sie stark waren. Nachher ist es schon gebrochen.
Oh Mann.
Ja, es ist recht blöd. Ja. Für den Moment war es blöd, die Saison war dann so ein bisschen gelaufen. Aber ja, jetzt langfristig keine Probleme mehr gehabt. Und ja, darum war es eigentlich mehr dumm, wie sonst etwas war.
Du hast Glück gehabt.
Ja.
Ja, du bist ja, bevor du zu uns gekommen bist, bist du ein bisschen später gekommen, weil etwas vorgefallen ist. Willst du mal erzählen, was genau vorgefallen ist?
Ja, natürlich. Also nochmal sorry für die Verspätung. Aber wo ich gerade
wollte... entschuldigt.
Ja, gerade wo ich aufbrechen wollte, läutet es an der Tür und steht ein Mann dort, den ich schon kenne. Mit dem Rucksack und der Kühltasche dabei. Und ja, dann habe ich eine spontane Dopingkontrolle machen. Ich habe Blut und Urin abgeben und das ganze Protokoll geht recht lang, eine halbe Stunde etwa. Je nachdem, ob man gerade aufs WC muss und ob alles gut ist, ob der Urin genug dick ist, bla bla bla. Darum ja, bin ich zu spät gekommen und ich bin jetzt eigentlich erst seit zwei Wochen bin ich in dem Pool drin, wo ich jeden Tag muss angeben, wo ich wann bin. 24 Stunden am Tag.
Acht?
Ja.
Aber wieso?
Damit sie können wissen, wo ich bin, falls sie spontan vorbeikommen.
Wow, und das musst du für eine Happy geben, oder?
Ja, es ist eine Internetseite.
Okay, und dann haben sie einfach so deinen Standort die ganze Zeit.
Das heisst, wenn du da bist, wissen sie das auch?
Ja.
Das ist schon crazy, nicht?
Krass.
Ja, also ich muss alles manuell eingeben, oder? Ich gebe jetzt ein, ich bin vom Abend bis am Morgen bin ich zuhause und dann gehe ich ins Training und nachher bin ich dort und dann mache ich das. Und ja, es ist eigentlich am besten, wenn du immer so ein bisschen angehst, wo du bist, so ein bisschen fix, weil, sagen wir jetzt, du gibst irgendetwas an und dann haben sie das Gefühl, okay, ich gehe dann testen und dann bin ich nicht dort. Wenn das viel passiert, dann kannst du halt auch schon eine Sperre bekommen. Dann wirst du irgendwie gesperrt für einen gewissen Zeitraum. Das ist dann eigentlich wie blöd, wenn du nicht mal irgendetwas gemacht hast, außer einfach nicht zuverlässig das Zeug ausgefüllt.
Fühlst du dich dann aber nicht easy beobachtet? So, weil die wissen ja die ganze Zeit, wo du bist, was du machst so in dem Sinne auch, oder nicht?
Nein, also beobachtet fühle ich mich nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die jetzt nicht immer schauen, wo ich gerade bin. Weil das interessiert ja nicht. Ich weiss nicht, wie das ist, wie viel Mal man wer gerade testen, aber ich nehme es halt, die haben irgendeine Checkliste. Je nachdem, eben jetzt Olympiajahr ist sicher noch mal etwas anderes, dann geht man vielleicht ein bisschen öfters. Und je nachdem zu Leuten, die wichtiger sind. Ich glaube, zu mir kommen es jetzt nicht so viel. Aber wenn es jetzt irgendwie einen gibt, der voller Medaillenhoffnung ist oder so, oder mega viel schon erreicht hat, vielleicht gehen sie zu dem ein bisschen öfter. Weiss nicht, vielleicht gibt es irgendwie eine Rangliste, keine Ahnung. Aber dann schauen sie einfach nach, okay, ich gehe morgen zu dem, was hat er dort eingetragen? Und nachher kommen sie vorbei. Darum, ich glaube, beobachtet dann sie nicht.
Also, ja. Das heisst, eigentlich so, sie könnten dich überall testen.
Mhm. Und auch zu jeder Zeit.
Das heisst, sie könnten jetzt da reinlaufen und sagen, okay, wir machen jetzt einen Test.
Ja.
Okay.
Ja.
Und was wäre, wenn du würdest verweigern und sagen, ja, nein, keine Lust?
Eine Verweigerung ist wie ein positiver Test.
Echt? Ja. Das ist crazy. Scheiße. Ja. Und was passiert? Also wenn positiv ist, du wirst gesperrt und sonst bekommst du irgendwie so eine Geldstrafe oder irgend sonst etwas?
Du hast nur schnell zu meiner Aussage vor, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es ist wie ein positiver Test, ja. Wenn du ihn verpasst, oder wenn du verweigerst vor allem. Und sonst, wenn jetzt also sagen wir, deine Anprobe wird ausgewählt, also ausgewertet und sagt, es ist positiv, dann eigentlich sollte das noch nicht kommuniziert werden, gross. Weil sonst eben Medien, die hören das sehr gerne. Und nachher eben wird die B-Probe nochmal geholt und testen. Und wenn die auch positiv ist, dann kommt es eigentlich zu einer vorübergehenden Sperre. Das kann aber eigentlich der Athlet auch anfechten. Der kann sagen, hey, ich finde, das ist nicht richtig, was ihr da ausgewertet habt oder was das Resultat angibt. Aber es ist mega schwierig, um nachher dort irgendwie etwas noch rauszuhandeln.
Also A-Probe ist ein erster Test und B-Probe ist ein zweiter Test?
Nein, eigentlich fühlst du das, also wenn die Dopingkontrolle läuft, so ab, dass du eigentlich dort ankommst. Oder zum Beispiel an einem Wettkampf gehst du in dein Räumchen und sonst eben bei mir zu Hause. Je nachdem, wenn du gerade aufs WC musst, gehst du gerade aufs WC. Und die Aufsichtsperson muss dabei sein. Und nachher tust du deine Urin in den Becher rein und fühlst dann den ersten Teil in die B-Probe und den zweiten Teil in die A-Probe. Okay. Verschliessest das, wird versiegelt und dann wird die A-Probe ausgewertet und die B-Probe wird archiviert. Und eben, falls die A-Probe irgendwie etwas oder anschlägt, dann holt es einfach die B-Probe, um einfach nochmal sicher zu gehen.
Ja, okay.
Ja, aber das ist eigentlich aus einem Becher gekommen, alles.
Okay. Du hast ja vorher eben erzählt, ja, Medien haben ja so ein bisschen Skandal und so gerne. Hast du selber auch schon mal so etwas gehabt, dass sie irgendwie auf dich gegangen sind? Oder dass vielleicht sonst auch Leute dir privat irgendwie solche Sachen geschrieben haben oder so? Oder hast du noch nie so irgendwie Berührung mit dem gehabt?
Hey, nicht gross. Also vor allem nicht Negatives. Weil, also eben, ich meine, der Sport ist zum einen sehr, sehr klein. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass man mich so richtig kennt. darum gross gelitten unter den Medien habe ich gar nicht.
Würdest du dir wünschen, dass man dich mehr kennt?
Sicher. Darum bin ich da.
Nein, also ich, das Beste.
Danke. Also eben, ich finde es auch mega cool, zum da sein und um das ein bisschen erzählen, weil ich habe das Gefühl, der Sport ist mega geil. Und er kommt jetzt langsam ein bisschen mehr auf bei uns im Land. Aber eben, also es ist immer noch natürlich ein riesiger Randsport. Aber ich glaube, langsam müssen einfach die Medien auch mal ein bisschen verstehen, hey, das wäre eigentlich noch ein cooler Sportart zum Zeigen. Weil mit den Medien kommt nachher alles, oder?
Klar.
Das ist so. Was denkst du, an was es liegt, dass es eher so ein Randsport ist oder vielleicht noch nicht so bekannt? Oder was denkst du, was bräuchte es noch mehr, abgesehen vielleicht von den Medien oder so, dass es noch bekannter könnte werden oder dass man mehr Leute könnte dazu bringen könnte, ja, BMX fahren?
Bei uns in der Schweiz, denke ich, ist der Erfolg sicher auch noch sehr wichtig. Schlussendlich kommen dann die Medien wiederum auch. Wir sind sehr erfolgreich eigentlich. Und die Medien eben schlagen jetzt auch ein bisschen mehr drauf an, immer mehr. Aber natürlich, mehr ist immer besser. Aber ich meine, mit einer Nation, die im Skifahren mega gut ist und Fußball sowieso mega viel Platz einnimmt, denke ich, ist so ein bisschen die Motivation, weil es halt eben dort auch läuft, nicht gross, um noch irgendwie etwas anderes einschalten plötzlich. Aber keine Ahnung, wie es funktioniert, aber so stelle ich es mir vor. Und jetzt, unser Verband ist, glaube ich, der fünftgrößte in der Schweiz. Turnverband, das habe ich erst gehört. Turnverband ist, glaube ich, einer der grössten.
Ja, es hat überall einen TV, in jeder Stadt,
ja, genau. Ja, so irgendwie mitgliederzahlenmäßig ist Turnverband höher wie der Fußballverband.
Schon?
So.
Das ist krass.
Ja, vielleicht erzähle ich jetzt auch nur Scheiße. oder aktiv, irgendwie mit Aktivmitgliedern, ja, oder so. Also, der Turnverband ist zum Beispiel mega gross und Swiss Cycling ist auf dem fünften Platz, ist nicht schlecht. Es fahren eigentlich auch viel gerne Velo und jetzt vor allem eben ökologisch und grün und Velofahren ist gut. So. Das andere ist einfach eben, dass man das BMX nicht gross kennt. Pumptracks, die kommen langsam auf. So in Schulen und so, also gibt es kleine so
Höhenpisten. Ja, man ist gerade nebenan eine gebaut worden, die ist mega im Betrieb.
Ja, gell. Aber dort fahrt man eben auch viel mit dem Trotti oder Skateboard umeinander. Was, also ich meine, dort könntest du vor allem halt die kleinen Kinder dazu bringen. Weil, wenn sie das cool finden, dann finden sie eine BMX-Bahn sicher auch cool, weil es einfach nochmal viel grösser ist. Darum könnte man dort wahrscheinlich auch nochmal etwas rausholen, wenn man sagt, hey, es gibt im Fall auch noch BMX. Wäre vielleicht auch noch ein bisschen.
Ja. Aber in dem Fall, wenn du sagst, ja, BMX ist noch nicht so eigentlich so, ja, bekannt in der Schweiz oder so, könnte noch ein bisschen mehr werden. Bist du der einzige BMX-Fahrer in deiner Klasse gewesen, oder United?
Wieso weißt du, dass ich United gemacht
habe? Ja, wir haben uns informiert.
Nicht schlecht. es gibt noch jemand anders, der ist jetzt noch der United dran. Ja. In meinem Jahrgang in Winterthur bin ich der einzige BMX-Fahrer gewesen. Es kommt nächstes Jahr wieder einer dazu. Nein, zwei sogar. Darum, das ist noch recht gut, eigentlich, dass jetzt zwei dazu kommen. Jemanden gibt es noch zu Zürich. Das wäre es. Aber wir haben da schon vergangene viele United-Absolventen, die BMX fahren. Also viel. Zwei.
Du bist zwei. Einer davon.
Ja,
Ja. Aber wie war es denn für dich so mit der Lehre, also, dann, also in die Richtung so Profisport gegangen? So, ist es nicht easy viel gewesen eigentlich und auch so ein bisschen anstrengend, weil du musst ja so ein bisschen beides handeln. Du hast ja gesagt, du hast auch noch BMS gemacht. Ich kann mir nur vorstellen, wie das ist, weil ich mache selber auch BMS und darum eben, ja, nimmt es mich so ein bisschen Wunder, ja, wie das für dich war. Mhm.
Ich finde, eine normale Lehre machen mit BMS, keine sportfreundliche Lehre und Leistungssport nebenbei, ist mega schwer. Ich behaupte, dass das nicht möglich ist. Und dank der United ist es nur das KV, was es anbietet, aber es ist ja eine super Grundausbildung eigentlich. Hast du ein Jahr mehr, also es gab 4 Jahre. Die ersten 2 Jahre gehst du nur in die Schule, hast den Beruf theoretischen Teil, oder den theoretischen Teil der Lehre, und schliessest jetzt meist ab und nachher im dritten, vierten Jahr hast du den praktischen Teil der Lehre, suchst du einen Betrieb aus, den habe ich sogar auf der Bank können machen.
Oh mein Gott. Das
ist noch cool.
Willi Bank?
Julius Bär.
Oh. Ja, ich meine nur wegen...
Machst du auf der Bank?
Ja.
Wir haben das schon mal in
Sie das habe ich gerade sagen. Darum, wo du gesagt hast, Bank, ich so, oh mein Gott, ich auch. Ja, voll. Ja, genau. Ey. Aber du bist jetzt einfach schon fertig, oder?
Ja.
War geil. Ich habe nur das Jahr. Ja.
Ja, dann sind wir sicher schon mal zusammen im CYP.
Mal, das wollte ich auch sagen. Doch, du bist doch nicht nur so 2 Fußballer,
ja.
Oder nicht?
Ja.
Du siehst. Doch, ich habe noch gedacht, ich so, wo du gesagt hast, eben Bank und nachher ich so dein Gesicht irgendwie kommen bekannt.
Ja, voll.
Hure geil. Ja, voll. Ja,
jetzt genau. Kommst du auch plötzlich
auf die Antwort,
ja.
Ey, so geflasht. Ja, wohl.
Ja.
Genau, aber wie war das so für dich gewesen? Banklehre, CYP? Also, ja. Also halt, ja.
Das ist der überbetriebliche Kurs für Bankleute, so für die, die nicht KV ja.
Genau,
begeistert
sind.
Ganz schlimm. Ja.
Also alle anderen KV-Branchen haben das nicht, so wie ich.
Ja. Hey, die United ist, was das angeht, als Lehranbieter der Hammer. Die Lehrer wissen, die ganze Schule weiss, dass der Sport im Vordergrund ist und sie macht auch alles dafür, dass du deinen Sport kannst in den Vordergrund stellen kannst. Und bei der Bank oder dann eigentlich beim Betrieb, dem seine Aufgabe ist es auch, um das so akzeptieren. Und die wissen, dass mit den Verträgen ist das so abgestimmt. Und was für sie halt interessant kann sein, ist, dass die United machen, eigentlich immer 5 Tage in der Woche da sind. Die normale Lehre machen, die haben meistens 1 oder 2 Tage sicher. Noch Berufsschule, die den ganzen Tag weg sind. Und darum ist es für die halt wie cool, dass vielleicht nur einen halben Tag da sind am Tag, aber halt jeden Tag. Und das andere ist einfach so ein bisschen die Qualität, die du als Sportler kannst mitbringen kannst. Als Unternehmen kann das natürlich auch sehr attraktiv sein. Und ich bin wirklich mit der Abteilung super zufrieden gewesen, was das sogar, dass sie gesagt haben, hey, du, das ist dein Wochenplan, wir respektieren den, du kommst und gehst, wenn du willst. Oder nicht, wenn du willst, aber für den Sport kannst du machen, was du willst. Und kannst halt auch so viele Ferien für den Sport. Also kannst du jedes Trainingslager gehen, wo du willst. Du kannst für einen Wettkampf weggehen, wenn immer du musst. Und das war einfach wirklich der Hammer, solange die Noten stimmen. Oder? Bei mir war es zum Glück kein Thema und darum ist es wahrscheinlich auch so einfach gegangen. Wenn es jetzt in der Schule nicht gut funktioniert hätte, dann würde es wahrscheinlich sicher auch nochmal anders aussehen.
Safe. Aber ich muss das jetzt fragen, also wie war das mit euch mit CYP und so? Also ich meine, du hast ja gesagt, du hast also praktisch nur 1 Jahr, oder? Also im Betrieb?
2.
Ja. Ja, aber dann hast du ja verkürzt CYP gehabt, oder? Hast du in dem Fall 2-mal im Monat gehabt, oder wie ist das bei euch?
Ja.
Also 2-mal?
Wir haben 3 Jahre CYP in 2 Jahren müssen machen.
Ja.
Im ersten Jahr haben wir nur mit dem Jahrgang gemacht.
Ja.
Mit dem 1-Jahrgang unten dran. Und dann haben wir abgewechselt. Eben, dann haben wir 2-mal im Monat gehabt, und 1-mal mit den Jüngeren und 1-mal mit den Gleichaltrigen.
Okay.
Das ist schon
komisch. Okay,
ja, es ist schon, ab und zu ist schon ein bisschen viel geworden, vor allem mit den Vor- und Nachtests.
Ja.
Aber das haben wir, also eben, das bringt schon. Das geht schon. Vor allem, was halt cool war, wir haben jetzt nicht die ganze Zeit müssen. Wir können gehen, früher.
Stimmt, 3/4 Stunde.
Ja. Wir können früher ins Training gehen. Darum, es wird schon sehr gut auf uns geschaut.
Das ist geil.
Das war sehr gut möglich, die Lehre.
Ja, okay.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, du bist viel im Ausland unterwegs für deine Wettkämpfe. Privat, wenn du sonst noch Zeit hast, kannst du auch viel reisen oder eher weniger?
Nein, viel Zeit habe ich nicht zum Reisen, zum Privatreisen. Vielleicht 2 Wochen im Jahr, wo ich wirklich irgendwie noch weg würde. Ich finde einfach jetzt, so ein bisschen, weil ich so gut rumkomme, weiss ich, wo ich nach der Karriere anreisen will, weil ich einfach schon mega viel gesehen habe.
Ja. Also hast du eine Zeit zwischen den Wettkämpfen, also die Stadt anschauen und so? Oder?
Ja, so ein bisschen nahe umliegende schon. Aber jetzt auch nicht viel. Weil meistens reise ich vor dem Wettkampf an und nach dem Wettkampf fliegst du gerade wieder heim. Und willst nicht vor dem Wettkampf Städtetrip machen.
Ja, hast auch andere Sachen im Kopf.
Ja. Vor allem lang irgendwie rumlaufen und so bringt es nicht. Aber ja, ich sehe schon ein bisschen etwas. Vor allem, also Neuseeland habe ich mega viel gesehen, weil ich viel, viel früher angereist bin.
Ja.
Und bei denen, die heim gewohnt haben, die von Neuseeland kommen, den Sport machen, darum haben sie uns auch ein bisschen coole Zeug können zeigen. Und nein, sonst Reisen richtig gross anschauen tun wir nicht. Wir sind meistens einfach bei uns auf der Piste oder in der Unterkunft. Und,
Was willst du dann sehen, unbedingt nach deiner Karriere?
Neuseeland-Ferien machen wäre sicher mega schön. Wir sind jetzt auf der Nordinsel und die Südinsel, die sollte sicher noch mal schöner sein. Und die Nordinsel war schon unglaublich schön gewesen. Darum wahrscheinlich dort über wäre noch mal nicht schlecht. Australien ist auch sehr schön. Und Südamerika würde ich auch noch gerne ein bisschen mehr sehen.
Ja. Und europamässig? Hast du schon alles gesehen? Oder macht dich einfach auch nichts an?
Mal ein bisschen die Wärme sicher.
Ja.
Italien, Spanien, ich glaube, von dem kannst du nicht genug haben. Und Nordlichter würde ich sehr, sehr gerne sehen.
Ja, das würde ich auch mal sehen.
Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall auf der Bucketlist.
So gut.
Wie sieht denn so ein normaler Alltag bei dir aus, jetzt, so nebst dem Reisen oder wenn du halt eben auf so Wettkämpfen bist und so auch so ein normaler Alltag, wo du einfach Training hast oder ich weiß nicht, was auch immer du dann machst?
Jetzt, wo ich nicht arbeite, trainiere ich einfach ein bisschen mehr. Ja, klar. Oder wir können zum Beispiel in United anfangen, bei der Lehre zuerst. Dort habe ich meistens einen halben Tag gearbeitet. Und zwar kurz vor dem Mittag bis in den Nachmittag, weil ich am Morgen Training hatte und am Abend, meistens, fast jeden Tag. Und eben dann bist du eigentlich immer so ein bisschen hin und her gerannt, bist trotzdem am Morgen um 6 Uhr aufgestanden, bist ins Training, nachher vom Training direkt arbeiten oder noch schnell nach Hause duschen, je nachdem. Und nach dem Arbeiten wieder direkt arbeiten und ins Training und nachher bist du am Abend um 8 Uhr zu Hause gewesen. Also der Tag ist etwa gleich lang, wie wenn man normal schafft.
Ja.
Und bei mir habe ich 2 Tage in der Woche, wo ich mir frei nehme für gar kein Training. Das ist der Donnerstag und der Sonntag. Und dort bin ich einfach arbeiten gegangen. Hatte meistens eine Massage gehabt am Donnerstag und Sonntag einfach zu Hause auf dem Sofa gar nichts gemacht. Und jetzt habe ich Zeit, um noch mehr zu trainieren. Vor allem, ich habe jetzt auch mehr Regeneration. Ja, doch, eigentlich schon mehr Regenerationszeit, weil ich einfach nicht arbeiten muss. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist ein super Ausgleich. Und jetzt habe ich einfach mehr Zeit, die ich fühlen muss. Und das mache ich mit dem Training. Und sonst jetzt das Marketing nimmt viel ein. Und das finde ich cool, kann ich jetzt mir mehr Zeit nehmen. Vorher ist es so ein bisschen untergegangen. Oder einfach weniger. Ich habe weniger Zeit dafür und das brauche ich jetzt vor allem. Und das finde ich recht cool. Und ja, nein, du sonst koche ich halt jetzt viel. Das macht mir mega Spass.
Schon, was ist dein Lieblingsgericht zum Kochen?
Schwierig zu sagen. Ich koche gerne ein bisschen neues Zeug. Oder ich schaue mal in den Kühlschrank und dann schaue, was ich damit kann anstellen kann.
So ein bisschen Freestyle.
Ja, und dann probiere ich es einfach möglichst fein und auch gesund zu machen vor allem. Und es ist eben so jeden Tag noch etwas anderes. Manchmal denke ich, ja, das muss ich jetzt nochmal machen. Und dort brauche ich glaube auch noch recht viel Zeit. Oh, und, ja, das erzähle ich auch noch gerne. Wir haben in Neuseeland bei der Familie, die wir hier gewohnt haben, die haben so eine Espressomaschine gehabt. Und der eine Sohn, der hat so ein kleines Unternehmen, wo er selber seine Bohnen röstet und verkauft an Kollegen. Und dort haben wir dann so ein angefangen, Kaffee zu machen selber. Und eben aus der Espressomaschine nachher du halt wie die Milch selber schieben und nachher kannst du Latte-Art machen.
Cool.
Und nachher hast du so schöne Figuren im Kaffee. Und das habe ich mega cool gefunden. die Velofahrer, eigentlich alle Velofahrer trinken mega gerne Kaffee, egal was ihre Disziplin. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn ich daheim bin, kaufe ich mir eine Maschine. Und dann bin ich daheim angekommen und habe so eine Maschine gekauft. Habe ich jetzt auch daheim und darum mache ich jetzt für meine Kollegen, für meine Mami, für meine Familie, für mich ein bisschen Kaffee.
So gut. Es gibt ja sicherlich auch so Kurs, die du machen für so Latte Art, oder?
Ja, ey. Bin ich jetzt noch nicht gewesen. YouTube macht es eigentlich auch nicht schlecht.
So gut, aber du wohnst in dem Fall noch daheim.
Ja, ja. Nein, das könnte ich mir nicht leisten, um irgendwo allein zu wohnen.
Aber würdest du wählen? Oder sagst du, es ist so easy so?
Es ist voll easy. Also ich ziehe mich überhaupt nicht weg von daheim. Meine Eltern sind getrennt. Das heisst, ich habe bei meiner Mutter ein Zimmer und bei meinem Vater ein Zimmer. Und ich bin voll happy. Ich verstehe es. Nein, ich verstehe es nicht. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt. Aber jetzt für mich, in meinem Fall, hey, ich muss überhaupt nicht ausziehen gerade.
Das ist schon
gut. Okay. Ja. Und bezüglich Marketing, wirst du da vom Verband oder vom Verein unterstützt oder machst du da alles selber?
Das ist für jeden Fahrer individuell. Das muss man selber machen. Und ich habe das Glück, zum eben mit denen, die ich FS Collective gegründet habe,
ja.
Jemand davon ist seit eh und je in der Marketingbranche am Arbeiten. Und er ist so gutherzig und hilft mir dort jetzt sogar im Marketing freiwillig und auch ohne Entgelt. Also ich muss ihm nichts zahlen.
Ist oh, cool.
Brutal. Also was er jetzt alles für mich schon gemacht hat oder was wir zusammen gemacht haben, auch, ist zum einen mega cool, braucht mega viel Zeit. Und das schätze ich sehr, dass er dort mir eigentlich einfach hilft, weil er etwas findet. Es ist eine coole Sache.
Aber eben, du hast ja gesagt, sonst auch im Tag läuft so viel und du hast ja frei eigentlich Donnerstag und Sonntag. Mhm. Wann hast du denn Zeit für Freunde und sonstige Sachen, die du sonst noch würdest wollen machen, neben BMX fahren oder halt Training?
Ich glaube, gerade gut sind meine zwei besten Kollegen Sportler. Sie spielen Fußball bei Vinti.
Sind das die zwei von CYP?
Ja.
Okay.
Und sie haben einfach auch viel zu tun mit dem Sport. Und zum einen verstehen sie es, wenn ich weg bin. Ich verstehe es, wenn sie weg sind. Und wir finden eigentlich immer dann noch einen Tag, einen Abend, um etwas zu machen. Und ich finde nicht, oder ich vermisse auch nichts an dem Teil, wo jetzt gar nicht sportbedingt ist bei mir. Ich glaube, das, oder für mich passt das Balancieren jetzt gerade ziemlich gut.
Ja.
Aber klar, also viel Freizeit, wo ich irgendetwas anstellen kann, gibt es schon nicht. Mehr. Also ich kann jetzt nicht zweimal in der Woche etwas trinken in der Stadt. Mache ich nicht. Aber brauche ich irgendwie auch nicht. Darum ist es, glaube ich, wenn es für mich klar ist, dass ich etwas nicht brauche, vermisse ich es auch nicht.
Ja,
also macht Sinn. Alkohol und so darfst du ja eh nicht trinken, oder? Oder dürftest
du? Ja. Ja, ja. Also wegen meinst
du? Eben wegen so Doping oder so. Ich weiß nicht, ob das ganz ausgeschlossen wäre oder. Allgemein.
Doch, du darfst trinken.
Okay.
Und mir hat sogar nachgeschaut, Kokain und Ketamin ist nicht auf der Dopingliste.
Das zählt nicht dazu. Nein. Das ist crazy.
Also ich könnte,
darum hat er eine Banklehre gemacht.
Schön.
Nein, also ich könnte koksen und am Wettkampf so auftauchen und wäre egal. Es sind einfach,
ach, krass.
Ja, es steigert sich deine Leistung halt nicht.
Kokain nicht. Ich habe gemeint schon, oder nicht? Ist mir dann nicht voll, also eine Zeit voll energetisch und keine Ahnung was. Und nachher dann.
Ich habe es noch nie ausprobiert.
Ja.
Gut. Nein, du, wir haben es mal davon gehabt und nachher haben wir gedacht, ich schaue jetzt mal nach.
Nein.
Und also wir schauen auf der Dopingliste nach.
Nein, wir haben es nicht probiert. Also, ja, let's go.
Und dort sagt im Wettkampf ist es erlaubt, außerhalb vom Wettkampf ist es auch erlaubt. Das reizt mich jetzt nicht, um das jetzt anzuprobieren. Gras ist aber für alle, die da zulassen und das Gefühl haben, sie dürfen gekifft.
Das
könnte ein bisschen blöd werden.
Ja, ja. Gut, aber das merkst du auch, also, ja, bei den Leuten, die das machen oder nicht. Die sind dann auch nicht so ganz fit und bei den Sachen dabei, von dem her.
Ja, das, was halt auch noch wichtig ist zum Berücksichtigen, ist die Auswaschzeit. Was hat, wenn eine Substanz in deinem Körper ist? Es braucht immer ein bisschen, bis es draußen ist. Darum musst du schon schauen, dass du ein bisschen vor einem Wettkampf, wo du könntest, getestet werden.
Ja.
Oder jetzt eben bei mir zum Beispiel wäre es recht blöd. Aber es kommt auch noch mal darauf an, ob es im Wettkampf ist oder außerhalb vom Wettkampf.
Okay.
Ja, aber wie lange geht eigentlich so die Karriere eines BMX-Fahrers?
Ich habe gesagt, der Peak ist etwa bei 5, 26.
Ah, okay, also nicht allzu lang.
Ja, aber wir haben jetzt auch ein paar, die sind schon über 30 und immer noch an der Weltspitze. Ich hätte jetzt aber gesagt, so langsam ab 30 ist dann gut.
Ach. Und was machst du dann, also nachdem, wenn du nachher nicht mehr also fahren tust?
Ja, viel Geld hast du sicher nicht auf der Seite. Was eine mögliche Lösung könnte sein, ist Trainer werden, Nationaltrainer. Also unser jetziger Nationaltrainer, der ist gerade nach seiner Karriere Trainer geworden. Und sonst eben entweder kannst du auch noch im Ratsverband irgendetwas machen oder einfach das, was du aus der Karriere schon mitnehmen kannst, zum Beispiel Marketing, kannst du viel mitnehmen oder sonst kannst du ja auch gut einfach verkaufen, überall. Und dann gehst du entweder zurück, wo du mal die Lehre gemacht hast, zum Beispiel.
Kannst du dir vorstellen, also wieder auf die Bank?
Ja, also für mich ist es ein bisschen so, weil du nach der Karriere nicht viel auf der Seite hast, wahrscheinlich, will ich immer so ein bisschen in der Arbeitswelt bleiben. Darum suche ich jetzt zum einen auch wieder so ein bisschen irgendeine Arbeit, Teilzeit, 50%, ein bisschen so etwas. Einfach eben zum einen zum Geld verdienen, zum anderen zum in der Arbeitswelt bleiben für nach der Karriere. Und das ist auch wichtig, eben auch bei meinem Randsport, damit ein bisschen Backup hast für nachher. Und eben BM habe ich gemacht. Irgendwie studieren, Passerelle ist sicher auch noch
Sportmanagement.
Interessant. Ja. Ich habe mich leider noch nicht gross informiert.
Aber dir stehen alle Möglichkeiten offen.
Hey, ja, ich probiere es mal recht offen zu behalten, wie es geht.
Und was würdest du Leuten auf den Weg mitgeben, die sagen, sie wollen auch BMX-Fahrer werden oder allgemein, die so keine Ahnung, die richtig Sport professionell machen wollen? Ja.
Ich glaube, das muss ich nicht auf das BMX abbrechen. Aber ich glaube allgemein für die, die mega gerne Sport machen und das ja, unterscheiden musst du halt schon ein bisschen zwischen Leistungssport und einfach Spass. Weil wenn du Leistungssport machen willst, dann musst du schon viel auch wie sagt man?
Scheiße. Verzichten?
Ja, und du musst, also kannst keinen Kompromiss eingehen. Weil wenn du sagst, du bist Leistungssport, dann musst du auf viel verzichten. Genau. Und das musst du bewusst sein, aber ich glaube, wenn du das wirklich willst, dann ist es wie klar. Und was mir einfach cool fand, ist der Spass, weil sonst hätte ich das glaube ich jetzt nicht so lange gemacht. Also wenn du wirklich für etwas brennst, dann gibt sich alles irgendwie. Dann funktioniert es auch, wenn man das wirklich will. Und dann kommt der Erfolg und dann macht es einfach plötzlich nur noch mehr Spass.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja.
Hey, nein. Ich finde es mega geil, dass ich da sein.
Ja, cool, bist du gekommen.
Ja, wir haben es auch mega toll gefunden. Und eben, wir haben dich auch gefragt, eben, weil wir nicht so viel über BMX wissen und so. Und für uns war es auch mega spannend, um noch so ein bisschen Hintergrund zu erfahren von dem Ganzen, wie das Ganze abläuft. Und ja, danke vielmals, bist du bei uns gewesen.
Sehr gerne. Ja, vielleicht weiß ich auch nicht, wenn man das kann, irgendwie einen Link hinzufügen oder so, wo man sieht, was BMX ist.
Klar. Kann man machen, können wir machen, können wir schauen, dass wir das machen. Ja. Auf Spotify kann man es sehr finden, oder nicht? Doch, das finden wir schon raus.
Ja, das können wir schon machen. Sagen, es sind sehr, sehr schöne Worte von dir zum Abschluss.
Yes.
Ja, Gras und ich, wir haben noch Info, und zwar eben, wir schließen diesen Sommer jetzt dann unsere Ausbildung ab und wir sind jetzt ein bisschen in der Lernphase. Und ja, das wird sehr wahrscheinlich so für die nächsten Wochen und vielleicht so ein, zwei Monate der letzte Podcast gewesen sein. Wir machen jetzt einfach so ein bisschen Sommerpause. Und ja, aber natürlich werden wir in dieser Zeit intensiv weiter Podcast-Leute suchen oder Gäste suchen, dass wir dann nach der Sommerferien oder in der Sommerferien wieder ready sind, um euch Content zu liefern.
Genau, ja. Und sonst auch noch als Info, eben unser Jugendfestival steht bald an. Also unbedingt 22. Juni in den Kalender eintragen. Kommen alle vorbei. Wir erwarten euch zahlreich. Und genau, unser Podcast, den wir jetzt aufnehmen, kommt heute schon am 8. aus. Obwohl, es ist unnötig, dass ich das sage, weil ihr hört es ja dann am 8. auf jeden Fall. Ja. Genau. Aber ja, in dem Fall, ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.